dass wir nicht nur eine Bewegung des Wortes sind, dass wir nicht nur das Wort sehr betonen, die Bedeutung des Wortes, die Wahrheit des Wortes, die Zuverlässigkeit des Wortes und so weiter, sondern dass wir auch ein Volk, eine Bewegung des Geistes sind. Die Wortesglaubensbewegung war schon immer von jeher auch eine Bewegung des Geistes. Das hat sie übernommen sozusagen von der Pfingstbewegung. Die Pfingstbewegung hat diese Dinge neu entdeckt, anfangs des letzten Jahrhunderts. Und die Glaubensbewegung ist in diesem Sinne ein Ableger oder eine Weiterentwicklung der Pfingstbewegung. Sie hat dann neue Wahrheiten noch dazu entdeckt, wie göttliche Heilung, biblischen Wohlstand und diese Dinge. Aber die Wurzeln sind in der Pfingstbewegung. Und all diese Dinge, über die wir reden in diesen Gottesdiensten, Gaben des Geistes, die Bewegung des Geistes, das Handeln des Geistes, das Wirken des Geistes, das gab es alles schon vor ziemlich genau 100 Jahren bei der Azusa Street Erweckung in Los Angeles. Ziemlich genau 100 Jahre her. Dieses Jahr findet eine große Feier statt in Los Angeles zum 100-jährigen Jubiläum der Pfingsterweckung, der neuen Ausgießung des Heiligen Geistes in unserer Zeit dort an der Azusa Street in Los Angeles. Und es ist gut, wenn wir unsere Wurzeln pflegen. Amen. Wenn wir uns unserer Wurzeln bewusst sind. Denn manchmal neigen wir dazu, das Wort über alles zu stellen. Und das ist auch gut so ein Stück weit, aber wir dürfen den Geist nicht vergessen. Wir dürfen das freie Wirken des Geistes nicht vergessen. Wahrscheinlich haben wir das manchmal getan, weil so vieles, was im Namen des Geistes kommt und getan wird, so nichts mehr mit dem Wort zu tun hat. Das heißt, wir haben die Extreme gesehen und die Extreme verurteilt, und uns ans Wort gehalten, aber wir sind nicht der Verpflichtung nachgekommen, das Echte zu demonstrieren. Das echte Wirken des Geistes in unserer Mitte zu haben und zu suchen und zu pflegen und zu praktizieren. Wir sind ein Volk des Geistes. Das war schon in der frühen Gemeinde so, in der Apostelgeschichte. Es ist vor allem eine Bewegung des Geistes. Viele Ausleger sagen, die Apostelgeschichte sollte eigentlich die Geschichte des Heiligen Geistes heißen. Acts of the Holy Spirit. Die Taten des Heiligen Geistes, nicht die Taten der Apostel. Natürlich, der Heilige Geist hat sich durch die Apostel ausgewirkt. Er hat durch sie, durch menschliche Gefäße gewirkt. Aber letztlich war der Heilige Geist der Täter. Derjenige, welcher die Aktion ausgeführt hat oder in Gang gebracht hat, war und ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist so wichtig. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass wir im Geist leben sollen. Im Heiligen Geist, in der Fülle des Geistes. Immer wieder neu. Amen.
Amen.
Weil du kannst sonst sehr trocken werden. Weißt du, du kannst sämtliche guten Bekenntnisse kennen, die es gibt und Bibelverse auswendig wissen und im Wort leben, Tag für Tag für Tag, und dennoch trocken sein dabei und keine Kraft haben. Die Kraft kommt durch den Heiligen Geist. Natürlich, der Heilige Geist bestätigt das Wort. Die Kombination ist es, die wir brauchen. Aber wir sollten niemals das Kind mit dem Bade ausschütten. Und nur weil irgendwo, und das wird es immer geben, Extreme stattfinden und Dinge getan werden unter der Bezeichnung Wirken des Geistes, die sehr wahrscheinlich eher nicht das Wirken des Geistes sind, sondern das Wirken des Fleisches. Nur deswegen sollten wir nicht das echte Wirken des Geistes verschmähen. Paulus sagt an einer Stelle, dass Weissagung, Prophetie, nicht verachtet werden soll. Offensichtlich gab es schon damals Leute, die Weissagung generell verachtet haben. Die gesagt haben, ja komm, Weissagung, brauchen wir nicht, oder? Ist ja eh immer voll daneben, was die Leute rauslassen. Gab auch damals schon Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben und was dabei rauskam, war nicht viel mehr als heiße Luft. Und deswegen gingen die Thessalonicher dazu über, Weissagung zu verachten. Paulus sagt, wir sollen Weissagung nicht verachten. Wir sollen das Wirken des Geistes nicht dämpfen. Sagt er an einer anderen Stelle. Habt ihr eure Hausaufgaben gemacht heute? Das sind die Hausaufgaben. Stimmt's? Habt ihr sie gemacht? Dann wisst ihr sicher das Stichwort für den heutigen Tag. Was ist das Stichwort? Das Wort, das dir sofort einfällt, wenn du an den heutigen Tag in Heilung durch Gottes Wort denkst. Ich bin geheilt. Na, das ist ein bisschen zu simpel. Darum geht es im ganzen Buch, das ist klar. Was ist das Stichwort? Das Stichwort ist Pfirsich. Stimmt's? Pfirsich ist das Stichwort. Ich spüre die Führung des Heiligen Geistes, diesen Tag heute vorzulesen, weil einige angegriffen sind unter uns, unter euch, was ihren Körper, ihre Gesundheit angeht. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Jakobus 1, Vers 17. Woher kommt Krankheit? Lautet der Tagestitel. Krankheit kommt vom Teufel. Sie kommt nicht von Gott. Diese beiden Sätze musst du dir unbedingt merken. Die sollten so tief in dein Herz sinken, dass es für dich nie wieder eine Frage ist, woher kommt jetzt die Krankheit? Will der Herr mir etwas beibringen? Will der Herr mich etwas lehren hier in dieser gegebenen Situation? Wenn man weiß, woher etwas kommt, dann ist man manchmal nicht so schnell bereit, es zu akzeptieren oder anzunehmen. Und nicht nur das, sondern ich erinnere mich auch, dass meine Mutter mir, als ich ein kleiner Junge war, beigebracht hat, dass es nicht richtig ist, etwas zu nehmen, das einem nicht gehört. Haben wir alle auch so gelehrt bekommen von unserer Mutter, stimmt's? Wir alle waren auch einmal in Versuchung, fremde Obstbäume anzugrapschen. Ich erinnere mich an einen Tag, als ich 8 Jahre alt war. Ich wollte mit meinem Cousin, der ein paar Häuser weiter wohnte, spielen gehen. Es waren nur einige Häuserblocks und mein Cousin wohnte neben einem Mann, der einige preisgekrönte Pfirsichbäume in seinem Garten hatte. Die Leute kamen von weit her, um seine Pfirsichbäume zu sehen. Mein Cousin und ich kletterten auf eine Leiter, um so auf das Dach eines Geräteschopfs zu gelangen, der direkt an den Garten des Mannes angrenzte. Einige Äste von einem der Bäume hingen über den Zaun, sie berührten noch nicht das Dach, doch als wir auf dem Dach standen, waren die Pfirsiche direkt vor uns. Stell dir dieses Bild vor, oder? Die beiden Jungen stehen da auf dem Dach und vor ihnen fängt auf einmal das Schlaraffenland an. Die Pfirsiche fallen ihnen fast in den Mund. Ich wagte es zwar nicht, einen Pfirsich zu pflücken, weil meine Mutter gesagt hatte, dass ich diese Pfirsichbäume in Ruhe lassen sollte, aber mein Cousin nahm sich einen. Er aß die Hälfte davon und bot mir dann die andere Hälfte an. Ich dachte, ich habe ihn nicht genommen, das war mein Cousin. Vielleicht ist es in Ordnung, wenn ich davon esse. Ich hätte es nicht tun sollen. Aber ich hatte genügend Argumente und entschied mich, die Hälfte des Pfirsichs zu essen, obwohl er mir nicht gehörte. Hagen benutzt dieses Bild im übertragenen Sinn für unseren Umgang mit Krankheit und Gebrechen. Ist es nicht so, dass manchmal dieses Angebot vor unserer Nase erscheint und wir überlegen uns, ob wir reinbeißen sollen? So absurd das klingen mag, aber so findet es manchmal statt. Und lass uns das Bekenntnis hier von diesem Tag zusammen laut bekennen. Und glaube in deinem Herzen, was du da sagst. Krankheit kommt nicht von Gott. Krankheit kommt nicht von Gott. Krankheit und Gebrechen gehören zum Teufel. Krankheit und Gebrechen gehören zum Teufel. Darum nehme ich Krankheit und Gebrechen in meinem Körper nicht an. Darum nehme ich Krankheit und Gebrechen in meinem Körper nicht an. Halleluja. Nun, vielleicht hast du dich gefragt, Pastor Manfred, wie lange muss ich diese Hausaufgaben machen, bis es eine Wirkung zeigt in meinem Leben? Nun, ich habe Neuigkeiten für dich, vielleicht sind es schlechte Neuigkeiten oder du hältst es vielleicht für schlechte Neuigkeiten. Es kann länger dauern, als du denkst. Wir sind hier beim 25. Januar angekommen. Und Hagen hat dieses Buch so aufgebaut, das habe ich beim Übersetzen deutlich gemerkt, dass er zuerst einmal ganz grundsätzliche Dinge sich setzen lässt und immer wieder betont und immer wieder wiederholt. Krankheit kommt nicht von Gott. Diesen Satz, den liest du in den ersten Tagen und Wochen hier in diesem Buch x-mal. Warum ist das so? Es könnte schon fast langweilig werden. Das musst du verstanden haben, damit du eben im gegebenen Fall diese Dinge dann auch nicht annimmst. Es könnte sein, dass du diese Hausaufgaben ein Jahr lang machen musst und dass es erst beim zweiten Durchlauf anfängt, für dich zu wirken. Na, eigentlich wirkt es schon vorher. Eigentlich wirkt es vom ersten Tag an, aber vielleicht befindest du dich in diesem Bereich so weit im Minus, dass du erst einmal ein Jahr lang deine Hausaufgaben machen musst, bis es äußerlich eine Wirkung zeigt. Bis du merkst, hey, mein Immunsystem wird stärker. Krankheit kommt nicht mehr so schnell an mich ran wie früher. Das merkst du manchmal erst nach Jahren der Beschäftigung mit diesem Thema. Ich beschäftige mich seit Jahren, sicher seit 10 Jahren, wahrscheinlich länger, mit diesem Thema körperliche Heilung. Und ich habe noch nicht den absoluten Durchbruch. Deswegen lasst uns weitermachen, lasst uns diese Dinge ernst nehmen. Amen. Ihr habt es gesehen, die Feuerwehr ist wieder am Proben da draußen. Und weißt du, es mag sehr wohl sein, dass ein Tag kommt, wo das auf die Probe gestellt wird, was du lernst. Und wo klar wird, ob du es gelernt hast oder nicht. Wo klar wird, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast oder eben nicht. Wir kommen zu der Gabe, die Katharina bereits angekündigt hat, Wunderwirkungen. In der Vorbereitung, diese Dinge, die ich am Anfang sage, hier sind genauso wichtig wie das, was jetzt kommt. Das ist nicht einfach nur ein bisschen warmreden, sondern das ist vom Heiligen Geist inspiriert. Das würde ich nicht sagen. Deswegen haben wir keine Ansagen in diesen Gottesdiensten, keine Trivialitäten, sondern nur den Ernst des Wortes und des Geistes. Halleluja! Seid ihr noch da?
Amen!
1. Korinther 12, Vers 10. Einem anderen aber Wunderwirkung. Wie gesagt, in der Vorbereitung auf diesen Abend habe ich mich gefragt, bin ich überhaupt autorisiert, über diese Gabe zu sprechen? Denn ich muss euch offen sagen, ich habe noch nicht sehr viel davon erlebt. Ich persönlich konkret erlebt. Vielleicht mehr, als ich denke. Manchmal sind diese Dinge so, sie geschehen, ohne dass man es manchmal merkt. Das ist oft so bei den Gaben des Geistes. Wir, Katharina und ich, wir haben bei jedem Abend, den wir vorbereitet haben, uns gegenseitig ausgetauscht, in welchem Rahmen und welche Beispiele wir bringen können für die jeweilige Gabe, um die es ging an diesem Abend. Und wir haben oft gemerkt, hey, da hat's ja noch was und das war doch das und das haben wir dort erlebt und dies und jenes. Du bist dann autorisiert, das Wort Gottes zu lehren, wenn du das Wort Gottes kennst und wenn du beim Wort Gottes bleibst. Dieser seltsame Anspruch, den manche Leute haben, dass du erst dann über etwas lehren oder predigen darfst, wenn du es selber erlebt hast, ist meiner Meinung nach völlig falsch. Denn wenn du niemals anfängst, über die Dinge zu lehren und zu predigen, auch wenn du sie noch nicht erlebt hast, dann wirst du sie vermutlich nie erleben. Denn Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Amen. Wenn du aber das Wort Gottes zu einem bestimmten Thema nie hörst, kommt folglich kein Glaube. Und das gilt für Prediger genauso wie für Laien. Das gilt für jeden. Also irgendjemand muss einmal anfangen, über diese Themen zu lehren. Irgendjemand muss einmal anfangen, den Ernstfall zu proben. Was diese Feuerwehrleute da draußen machen, ist nichts anderes. Sie proben den Ernstfall. Sie wollen vorbereitet sein, wenn der Tag X kommt, wo irgendein Gebäude brennt. Und hoffentlich ist es nicht dieses hier. Beziehungsweise nicht hoffentlich, sondern ich proklamiere heute, dass es nicht dieses sein wird. Amen. Und zwar weder der Teil da vorne noch der Teil hier hinten. Amen. Gehst du mit mir eins? Solche Desaster müssen nicht passieren im Leben eines Gläubigen. Und es braucht keine Wunderwirkung, um das zu verhindern. 1. Korinther 12, Vers 10. Einem anderen aber Wunderwirkung. Die Tatsache, dass Paulus diese Gabe hier auflistet unter den 9 Gaben des Geistes, zusammen mit allen anderen, ohne in Klammern dahinter zu schreiben, diese Gabe haben nur ganz wenige Leute. Diese Tatsache zeigt uns, dass diese Gabe genauso normal ist, in Anführungszeichen, wie alle anderen Gaben auch. Es mag zwar eine der größeren Gaben sein, wie wir ja auch schon festgestellt haben, es gibt größere Gaben. Was ist zum Beispiel eine größere Gabe? Weissagung nennt Paulus eine größere Gabe. Und ich habe letztes Mal, also vor 2 Wochen, gesagt, dass die Gaben der Heilungen ebenfalls zu diesen größeren Gaben gehören. Und die Gabe des Glaubens gehört auch dazu. Und die Gabe der Wunderwirkung gehört ebenfalls dazu. Nun, nicht alle Gaben sind größere Gaben. Ja. Zungenrede mit Auslegung zum Beispiel gehört nicht zu den größeren Gaben. Das sind die Grundlagen. Das ist die Basis, wenn du so willst. Dazu werden wir ja dann noch kommen. Die zentrale Wahrheit zu dieser Gabe lautet folgendermaßen. Ein Wunder, also wir müssen erstmal definieren, was ist überhaupt ein Wunder. Ein Wunder ist darum ein übernatürlicher Eingriff in den gewohnten Lauf der Natur. Die bekannte Ordnung wird vorübergehend aufgehoben, das Natursystem, wie wir es kennen, unterbrochen. Viele Leute wissen gar nicht, was eigentlich ein Wunder ist. Sie reden dauernd von Wundern, bezeichnen damit aber Dinge oder Umstände, die nicht im eigentlichen Sinne ein Wunder sind. Wenn du zum Beispiel einen wunderbaren Sonnenuntergang siehst irgendwo, dann ist das kein Wunder. Weil das ist etwas, das Gott in die Schöpfung eingebaut hat, so wie sie ist. Es braucht kein spezielles Eingreifen Gottes, um einen schönen Sonnenuntergang zu produzieren. Gehst du da mit mir eins?
Amen.
Sonst würden an bestimmten Stellen auf dieser Erde häufiger Wunder geschehen als an anderen. Ja, gewisse Lichtsituationen oder Lichtspiele hast du in bestimmten Gebieten der Erde viel häufiger als in anderen. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass diese Leute mehr mit Wundern gesegnet sind als wir, die wir das nicht haben. Bei uns kommen schöne Sonnenuntergänge seltener vor als in anderen Gebieten der Erde. Aber das ist kein Wunder, weil es kein spezielles Eingreifen oder Handeln Gottes braucht, um das zu produzieren. Ein neugeborenes Kind ist kein Wunder. Es wäre ein Wunder, wenn dieses Kind ohne Zutun eines Mannes geboren wird. Das ist ein Wunder. Jesus ist in diesem Sinne ein Wunderkind. Da hat Gott konkret eingegriffen. Der Heilige Geist überschattete Maria und so wurde Jesus gezeugt. Aber jedes Kind, das das Licht dieser Welt erblickt und auf normale Art und Weise gezeugt wurde, und das sind die meisten, kann man nicht als Wunder bezeichnen. Es mag uns wunderbar vorkommen, wir könnten es im übertragenen Sinne ein Wunder nennen, ein Wunder der Natur vielleicht, aber es ist nicht ein Wunder Gottes. Denn Gott hat diese Möglichkeiten in die Schöpfung hineingelegt. Das, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, geht seinen natürlichen Lauf. Das ist auch etwas, was wir verstehen müssen. Gott hat uns die Schöpfung quasi gegeben, um sie zu verwalten. Manchmal kommen Leute zu mir und fragen, wie ist es eigentlich mit der Verhütung bei Christen? Sollten Christen verhüten, ist nicht jedes Baby, das potenziell zur Welt kommen könnte, ein Geschenk Gottes? Nein. Nicht in diesem absoluten Sinn. Natürlich sind Kinder eine Gabe des Herrn, aber du weißt, dass viele Kinder auf dieser Erde geboren werden, die aus einer Situation, aus einer Beziehung herauskommen, die nicht Gott gewollt war. Warum? Weil Gott den natürlichen Lauf der Dinge, die Schöpfungsordnung gegeben hat und diese funktioniert immer, ob du in einer göttlichen Beziehung stehst oder eben nicht. Du kannst jederzeit ein uneheliches Kind zeugen. Gott wird dich nicht daran hindern. Gott wird nicht eingreifen. Es steht in unserer Macht, diese Dinge zu tun. Alles, was im Rahmen des natürlichen Laufs der Dinge passiert, können wir deswegen nicht als Wunder bezeichnen. Das Wunder fängt immer da an, wo Gott eingreift, wo eine Kraftwirkung Gottes notwendig ist, um den natürlichen Lauf der Dinge zu unterbrechen oder zu intervenieren in diesen Lauf hinein. Das Wort Wunderwirkungen besteht im griechischen Grundtext aus zwei Worten. Es ist also nicht ein Wort, nur Wunderwirkung, auch nicht ein zusammengesetztes Wort, sondern es sind zwei einzelne griechische Wörter, nämlich energemata und dynameon. Zwei Wörter. Und die bedeuten wörtlich übersetzt Wirkungen der Kräfte. Nicht Wunderwirkungen in diesem Sinne, sondern Wirkungen der Kräfte. Beide Wörter stehen in der Mehrzahl. Wirkungen der Kräfte. Oder du könntest auch sagen Wirkungen göttlicher Kräfte. Und es sind hier offensichtlich Wunder gemeint. Weil meistens, wenn dieses Wort Kräfte oder Kraft, Dynamis, in der Mehrzahl vorkommt, verweist es auf Wunderwirkung. Die einzige andere Stelle, wo das Wort Energema vorkommt, ist 1. Korinther 12, Vers 6. 1. Korinther 12, Vers 6. Und hier heißt es, und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Geist, der alles in allen wirkt. Verschiedenheiten von Wirkungen. Hier sehen wir also, dass dieses Wort Wirkungen, was in Vers 10 im Zusammenhang mit Kräften verwendet wird, eigentlich ein Wort ist, das sämtliche Gaben des Geistes beschreibt. Sämtliche Gaben des Geistes sind Wirkungen. Wirkungen des Geistes Gottes. Und in diesem Sinne sogar auch Wunderwirkungen. Jede Gabe des Geistes hat etwas Wunderbares an sich, etwas Übernatürliches. Etwas, das in den normalen Lauf der Dinge eingreift. Schon allein das Zungenreden zur eigenen, zur persönlichen Auferbauung, die ganz einfache Gabe des Redens in neuen Zungen, hat etwas Wunderbares. Du kannst es nicht selbst produzieren. Du kannst es nicht, dein natürlicher Mensch kann es nicht produzieren. Du als geistgetaufter Christ, der du diese Gabe empfangen hast, du kannst sie ein- und ausschalten, in Anführungszeichen, wie du möchtest. Ich kann jederzeit anfangen, in Zungen zu beten, ich kann aber auch jederzeit wieder aufhören. So etwas wie, der Geist ist so sehr über mich gekommen, dass ich nicht mehr anders konnte, gibt es nicht. Früher hat man das manchmal gehabt, in Pfingstgemeinden oder auch in charismatischen Gemeinden, dass Bruder sowieso auf einmal mitten in der Predigt aufstand, in der Versammlung und angefangen hat, eine Zungenrede zu geben. Hold on, brother. Ja, musste der Prediger dann sagen. Halt ein. Nein, ich kann nicht, der Heilige Geist will, dass ich es jetzt sage. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, Amen, sagt Paulus. Mit anderen Worten, es steht in ihrer Macht, zu weissagen oder in Zungen zu beten oder eben zu warten damit, bis der geeignete Zeitpunkt gekommen ist. Aber alle Gaben des Geistes, die wir bisher studiert haben und die wir auch noch studieren werden, sind Wirkungen und haben etwas Wunderbares an sich. Insbesondere auch die Gaben der Heilung können durchaus Wunder bewirken im Bereich des Körpers. Harold Horton, der dieses Buch geschrieben hat, auf das ich mich meistens beziehe hier, er unterscheidet die Gaben der Heilung und Wunderwirkung in dem Sinne, dass er sagt, Wunderwirkung bezieht sich nie auf den Körper, denn dafür sind die Gaben der Heilung da. Die Gabe der Wunderwirkungen betrifft den materiellen Raum, den materiellen Bereich, aber nicht den menschlichen Körper. Dafür hat Gott eine eigene Gabe gegeben oder mehrere Gaben gegeben, nämlich die Gaben der Heilung. Und er sagt dann so schön, ja, manche sagen, dass Heilungen im Bereich des Körpers, die zum Beispiel Knochenbrüche betreffen, eben dann keine Gaben der Heilungen mehr sind, sondern Wunderwirkung. Dann sagt er, das bringt nur durcheinander. Alles, was zum Körper, zum menschlichen Körper, zum Leib gehört, sind Gaben der Heilungen. Und alles, was außerhalb passiert an Wunderwirkungen, ist die Gabe der Wunderwirkung. In Matthäus 11, Vers 20 finden wir dieses Wort Dynamis, Kräfte, ebenfalls in der Mehrzahl. Und hier wird es eben auch mit Wunderwerken übersetzt. Matthäus 11, Vers 20. Dann fing er nämlich Jesus an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Das ist eine sehr interessante Stelle. Jesus fing an, die Städte zu schelten. Stell dir das mal vor. Könnte es sein, dass Jesus irgendwann einmal Schaffhausen schelten muss? Oder vielleicht schon Schaffhausen gescholten hat? Weil Wunderwerke geschahen in dieser Stadt? Und die Menschen haben nicht Buße getan? Das wäre denkbar. Und hier siehst du auch gleich eine wichtige Funktion von Wunderwerken. Wunderwerke sind dazu da, unter anderem, die Menschen aufmerksam zu machen auf das Evangelium. Wunderwerke sind dazu da, Menschen zur Umkehr zu bringen. Ihnen deutlich zu zeigen, es gibt einen lebendigen Gott, der intervenieren kann in den normalen, natürlichen Lauf der Dinge. Deswegen, auf, bekehrt euch. Jesus hatte den Anspruch, dass die Leute, die seine Wunder gesehen hatten, sich auch entsprechend verhielten und darauf reagierten. Durch was? Indem sie umkehrten. Immer dann, wenn dir die Kraft Gottes so deutlich vor Augen geführt wird, dass du selbst sehen kannst, wie ein Wunder, ein Zeichen vor deinen Augen geschieht, dann hast du keine Entschuldigung mehr, nicht umzukehren. Amen. Der Herr hat in meinem Leben Dinge getan, noch vor meiner Bekehrung, wo ich genau weiß, ich hätte niemals eine Entschuldigung, ich könnte niemals mehr sagen, es gibt keinen Gott. Ich habe mich lange herausgeredet mit der Entschuldigung, ja, ich weiß ja gar nicht, ob es wirklich einen Gott gibt. Gott hat in meinem Leben Dinge getan, die eine Entschuldigung zwecklos machen. Ich könnte niemals wieder behaupten, es gibt keinen Gott. Niemals. Und seitdem ich mich bekehrt habe, habe ich viele, 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 viele solche Dinge erlebt, die mir über jeden Schatten eines Zweifels klar gemacht haben, es muss einen lebendigen Gott geben. Das könnt ihr alle vermutlich mit bestätigen. Amen. Dann haben wir eine weitere interessante Stelle, wo das Wort Kraft ebenfalls in der Mehrzahl erscheint, Dynamis, nämlich in Hebräer 6, 4 und 5. Diese Stellen sind darum interessant, weil es nicht sehr viele davon gibt. Das Wort Kraft kommt meistens in der Einzahl vor. Die Kraft Gottes. Von den Kräften ist selten die Rede. Und dann eben verweist es oft auf Wunderwirkungen. Und hier, Hebräer 6, 4 bis 5, finden wir eine besondere Formulierung. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. Diese Verse gefallen mir besonders, weil hier ist von all dem die Rede, was wir heute Abend tun, was wir lehren in diesen Gottesdiensten, was wir praktizieren, was wir erleben wollen. Die himmlische Gabe geschmeckt haben, des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, das gute Wort Gottes geschmeckt haben und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters. Halleluja. Was könnte das wohl sein? Kräfte des zukünftigen Zeitalters. Dasselbe Wort hier, Dynamis, in der Mehrzahl, wie in 1. Korinther 12, Vers 10 und an den anderen Stellen, die wir studiert haben. Kräfte des zukünftigen Zeitalters. Wir leben jetzt in einem bestimmten Zeitalter. Dieses Zeitalter wird abgelöst vom nächsten Zeitalter, nämlich von dem zukünftigen Zeitalter, von dem hier die Rede ist. Wir sind nahe dran. Halleluja. Wir sind nahe dran an diesem zukünftigen Zeitalter. Und wenn du von Neuem geboren bist und hineinversetzt worden bist in das Reich des Sohnes seiner Liebe, dann hast du das wunderbare Vorrecht, dass Kräfte aus diesem zukünftigen Zeitalter hineinwirken. Hineinwirken in das Zeitalter, in dem wir uns jetzt noch befinden. Und dieses Zeitalter, in dem wir jetzt noch leben, ist eigentlich ein verlorenes Zeitalter. Ein gefallenes Zeitalter. Abgesehen vom Heilsplan Gottes. Natürlich. Aber wir erleben, wir haben das Vorrecht, jetzt schon Dinge zu erleben, die im nächsten Zeitalter an der Tagesordnung sein werden. Halleluja. Wir haben dieses Vorrecht. Und Paulus beschreibt es hier so in Hebräer 6, 4 und 5, wie wenn es völlig normal wäre. Er bezeichnet den normalen Christen mit dieser Art von Erfahrung. Der normale Christ hat geschmeckt die Kräfte des zukünftigen Zeitalters. Und in diesem Sinne bin ich überzeugt, dass jeder von uns schon Wunderwirkungen erlebt hat. Entweder, dass an dir Wunderwirkungen geschehen sind oder durch dich Wunderwirkungen geschehen sind. Und dann sagt er ja hier, und das ist eine scharfe Warnung, dass Leute, die all das erlebt haben und dann doch wieder abfallen, dass sie nicht erneuert werden können zu einer echten Buße. Wir sollten diese Dinge sehr ernst nehmen. Sie sind ein großes Vorrecht, aber sie haben eine Dimension, mit der nicht zu spielen ist. Und diese Kräfte des zukünftigen Zeitalters, glaube ich, sind nichts anderes als die Gabe der Wunderwirkungen in Manifestation. Das, was für uns jetzt noch die Ausnahme ist, wird dann an der Tagesordnung sein. Normal sein. Dann wird es normal sein, dass Leuten Glieder nachwachsen, die ihnen irgendwie abhanden gekommen sind, Körperteile nachwachsen. und so weiter. Dann wird es normal sein, dass vielleicht irgendwo mal die Sonne stillsteht, weil irgendjemand das gerade braucht. Das nächste Zeitalter, in das wir eintreten, das tausendjährige Reich, wird eine Zeit der Wunder sein wie niemals zuvor auf dieser Erde. Unter anderem auch darin, dass wir, die wir zur Armee Gottes gehören, ganz verrückte Vorrechte haben werden. Wir werden nämlich nicht mehr gebunden sein an Zeit und Raum. Preis dem Herrn. Du brauchst dann kein Raumschiff mehr, du brauchst keinen Düsenjet mehr, du brauchst keine Luxuslimousine mehr, du kannst einfach hier stehen und im nächsten Moment bist du in Zürich. Und im nächsten Moment kannst du irgendwo nach Afrika gehen. Du kannst 10 Termine täglich wahrnehmen an den unterschiedlichsten Plätzen der Erde. Du kannst lehren in der Bibelschule in Tulsa, du kannst lehren in der Bibelschule in Bruck, du kannst lehren in der Bibelschule in Schaffhausen, du kannst lehren in der Bibelschule in Shanghai und das alles am selben Tag. Halleluja. Und weißt du was, weil es dann in jeder Stadt eine Bibelschule geben wird, wird jeder von euch genügend Gelegenheit haben zu lehren. Gesetzt den Fall, du hast dich hier entsprechend vorbereitet. Jeder Gläubige hat ein Recht darauf, die Kräfte des zukünftigen Zeitalters zu schmecken. Harold Horton schreibt, aus Wasser Wein zu machen, und zwar durch den natürlichen Vorgang, den Anbau des Weines, den Gärungsprozess und so weiter, mag man, wenn man so will, als ein natürliches Wunder hinstellen, doch die Verwandlung des Wassers in Wein durch eine Machttat, unabhängig von natürlichen Vorgängen, ist ein Wunder im Sinne der geistlichen Gabe, der Wunderwirkung, die wir betrachten. Also hier hast du wieder diesen Gegensatz. Das, was Jesus tat an der Hochzeit zu Kana, war Gaben der Wunderwirkung. Er ging nicht hin und pflanzte irgendwo eine Rebe an und machte das Ganze so schnell, dass er am selben Tag noch den Wein keltern konnte, sondern er griff in einem absoluten Sinne ein in den Lauf der natürlichen Dinge. Er nahm Wasser, wir sagen ja, Wein besteht auch zum größten Teil aus Wasser, oder? Er nahm dieses Wasser und verwandelte es in Wein von einem Moment zum anderen. Mit dem Wort Wunder wird die nicht natürliche, die außernatürliche, also übernatürliche Ordnung von Dingen bezeichnet. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Unterscheidung ganz klar machen. Und er beschreibt hier so Tendenzen, solche Dinge wegzutheologisieren. Ich möchte euch hier etwas vorlesen. Dieser Umstand macht es notwendig, dass wir den Boden von derartigen seichten und geistesarmen Auffassungen reinigen, weil sonst viele geistreiche und gottesfürchtige Bibelausleger, wenn sie auf Wunder zu sprechen kommen, uns sagen, dass heutzutage die Christen dadurch die Verheißung Jesu in Johannes 14,12 erfüllen, dass sie Wunder an Mut, an Eifer, an Gegenwehr und so weiter aufweisen. Solches Gerede erklärt Gottes Wort für ungültig und führt dahin, dass jegliches Wirken Gottes, welches wir mit unserem kleinen und beschränkten Horizont nicht fassen können, nur teilweise geglaubt wird. Wenn Bekehrungen wirklich die größeren Werke sind, die der Herr verheißen hat, dann dürfen wir doch logisch um Auskunft darüber bitten, wo die geringeren Werke sind. Zum Beispiel, dass Blinden die Augen geöffnet und Tote auferweckt werden. Oder nicht? Gilt doch der feststehende Grundsatz, dass das Größere das Kleinere einschließt. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den du dir unbedingt merken solltest. Der feststehende Grundsatz, dass das Größere das Kleinere einschließt. Ich habe das auch in der Bibelschule am Montag gelehrt. Anhand der Schlange, die Mose in der Wüste aufrichtete und der Blick auf diese Schlange heilte die Leute von den Schlangenbissen. Und Jesus sagt in Johannes 3, Vers 14, dass der Sohn des Menschen genau in derselben Weise aufgerichtet werden muss, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte. Das Größere in diesem Sinn ist das, was Jesus tat. Ganz klar. Jesus ist viel größer als die Schlange, die Mose in der Wüste aufgerichtet hat. Das Werk Jesu hat auch etwas viel Größeres bewirkt, als das, was Mose in der Wüste tat. Das Kreuz Jesu Christi heilt uns von viel mehr als nur von Schlangenbissen. Aber es heilt uns auch von Schlangenbissen. Das Größere schließt das Kleinere mit ein. Preis dem Herrn. Du kannst niemals so weit gehen, dass du sagst, ja, das Kreuz ist viel mehr als nur körperliche Heilung. Es ist die Heilung der Seele. Es ist die Heilung des Geistes. Körperliche Heilung ist nicht enthalten. Wenn du das so weit gehst, dann sagst du nichts anderes als, das Größere ist zwar größer, aber schließt das Kleinere nicht mehr ein. Und das ist nicht logisch. So funktioniert es nicht. Lasst uns Beispiele anschauen für diese Gabe. Beispiele für diese Gabe. Viele Gaben des Geistes finden wir bereits im Alten Testament. So auch diese. Der erste Punkt, den er hier erwähnt, ist, die Gabe wurde für die Befreiung des Volkes Gottes gebraucht. Und mit Volk Gottes ist hier Israel gemeint. 2. Mose, Kapitel 14, die Verse 10 bis 16. 2. Mose 14, 10 bis 16. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Merkt ihr diesen Zynismus? Diese Leute waren total sarkastisch. Hast du uns etwa hier in die Wüste geführt, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Natürlich gab es Gräber in Ägypten. Das ist reiner Zynismus hier. Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in dieser Wüste zu sterben. Siehst du, sie wollten nämlich nicht sterben. Sie wollten lieber den Ägyptern dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Man könnte es auch umschreiben mit, jetzt haltet endlich mal eures Maul. Der Herr weiß schon, was er will tun. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Mose hatte hier diese Tendenz schon ein Stück weit übernommen, hatte sich aufstacheln lassen vom Volk, von der Unzufriedenheit und dem Murren des Volkes und hatte das in Schreien zum Herrn umgewandelt. Immerhin wandte er sich an die richtige Stelle. Aber dennoch wird er vom Herrn gescholten und der Herr sagt ihm, was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Und jetzt kommt's. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Und ihr alle kennt die Geschichte. Ich muss sie nicht weiter vorlesen. Mose tat genau das und es passierte genau das, was Gott gesagt hatte. Aber beachte hier zwei Dinge. Und vielleicht sind es auch mehr als zwei, aber beachte hier folgende Dinge. Das Wunder tat Gott. Amen. Die Kraft, um das Wunder zu wirken, kam von Gott. Es waren seine Kräfte, die sich hier manifestierten. Kein sterblicher Mensch, egal was er für einen Stab in der Hand hält, kann ein Meer spalten. So dass ein ganzes Volk von 2 Millionen Menschen trockenen Fußes durchgehen kann. Du kannst es ja mal probieren. Ich weiß ja nicht, ob du so einen Zauberstecken zu Hause hast, aber es wird nicht funktionieren. Die Kraft kam von Gott, das zu tun. Aber beachte, es brauchte den Gehorsam von Mose, um es zu bewirken. Wenn Mose nicht gehorsam gewesen wäre, wenn er nicht seinen Stab gehoben hätte, wenn er nicht seine Autorität in Anspruch genommen hätte, das Meer wäre nicht aufgegangen. Mose musste seinen Teil tun. Gott hätte nicht an ihm vorbei das Wunder gewirkt. Das ist eine Irrmeinung, die viele Leute haben. Sie denken, ja, wenn wir dann irgendwann mal ein Wunder benötigen sollten, dann wird Gott es schon tun. Weit gefehlt. Wenn wir irgendwann einmal ein Wunder benötigen sollten, dann braucht Gott einen Menschen, der ihm für dieses Wunder glaubt und bereit ist, die nötigen Schritte einzuleiten, damit dieses Wunder geschehen kann. Deswegen ist es so wichtig und gut, dass du heute Abend hier bist und deine Ohren spitzt. Und Hunger bekommst nach diesen übernatürlichen Manifestationen des Geistes Gottes. Und anfängst innerlich und äußerlich zu sagen, hier bin ich Herr, gebrauche mich. Hier bin ich Herr, sende mich. Hier bin ich Herr, gib mir einen solchen Stab der Autorität. Den wir sowieso alle haben in Christus, ja. Aber lehre mich, ihn zu gebrauchen. Lehre mich, ihn einzusetzen in den kleinen Dingen des Alltags. Du wirst nicht als erstes einer solchen Herausforderung gegenüberstehen. Es gibt viele kleinere rote Meere in deinem Alltag, in deinem Leben, die du spalten solltest. Es gibt viele kleine Hügel, Berge, Hügel, zu denen du sprechen solltest, gemäß Markus 11, 23. Nicht so diese Riesenteile, wo dir sofort der Glauben vergeht, wenn du sie nur siehst, oder? Ich glaube, das ist ein Fehler, den viele Leute machen. Sie hören Markus 11, 23, wo Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt, hebe dich empor, wirf dich ins Meer und nicht zweifelt in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden, was auch immer er sagt. Und dann gehen sie hin, nehmen das größte Problem, das sie haben in ihrem Leben oder womöglich ein Problem von jemand anderem, ein Riesenberg, den jemand anders in seinem Leben hat, wo jemand anders gerade ansteht, vielleicht sogar in Lebensgefahr ist und versuchen, diesen Berg zu bewegen. Dabei haben sie nie geübt, die kleinen Probleme ihres Lebens und ihres Alltags auf diese Weise fortzubewegen. Weißt du, was das Problem dabei ist? Dass du das nicht in deinem Herzen glauben kannst. Du kannst es zwar aussprechen, Berg weiche, aber in deinem Herzen wirst du arge Zweifel daran haben, ob das geschieht, was du sagst. Und das ist der Schlüssel in diesem ganzen Vers. Du musst es nicht nur aussprechen, du musst nicht nur glauben können, dass geschieht, was du sagst, sondern du darfst nicht zweifeln in deinem Herzen. Und so ist es auch mit Wunderwirkungen oder überhaupt mit den Gaben des Geistes. Du musst ihre Wirkungen wie ausprobieren in den kleinen Dingen des Alltags. In den kleinen Dingen deines Lebens. In der Geschichte des Volkes Israel gäbe es noch viele Beispiele, die wir anführen könnten für die Gabe der Wunderwirkung. Ein zweiter Bereich. Die Gabe wird zur Versorgung der Notleidenden gebraucht. Hier ein sehr prominentes Beispiel aus 1. Könige 17, 13 bis 16. 1. Könige 17, 13 bis 16. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht. Also er war ja zu dieser Witwe gesandt worden in Sarepta und jetzt hat er sie hier und bittet sie, ihm noch einen Kuchen zu backen von dem wenigen, was sie noch hat. Und sie sagt, ja, das reicht gerade noch für mich und meinen Sohn und dann sterben wir. Und dann sagt Elia, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß, er und sie und ihr Haus, Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Du wirst mir nicht widersprechen, wenn ich sage, dass dies Wunderwirkung ist. Das ist ein Wunder. Wenn eine Witwe, die nichts mehr hat, in einer Zeit der Hungersnot tagelang, wochenlang, monatelang aus ihrem kleinen Topf Öl und Mehl immer wieder neu herausbefördert, immer wieder neu daraus Lebensmittel, das tägliche Brot backen kann. Das ist Wunderwirkung. Das ist nicht einfach, ja, sie hätte halt immer wieder noch irgendwo einen Topf gefunden, wo sie nochmal hätte etwas rauskratzen können. Diese Idee hatte sie vermutlich schon, bevor Elia auftauchte. Dir selber helfen kannst du auch ohne den Mann Gottes. Dir selber helfen mit allem, was dir zur Verfügung steht, kannst du auch, bevor das Wort des Herrn an dich ergeht. Das ist ja gerade der Unterschied. Und das ist ja gerade auch, damit kommst du immer ans Ende. Dir selber zu helfen, das bringt ein bisschen etwas, wirkt bis zu einem bestimmten Punkt, aber du wirst irgendwann ans Ende kommen mit deinem Latein. Und diese Frau war ans Ende gekommen. Sonst hätte sie nicht gesagt, es reicht gerade noch für ein Brot und dann sterben wir. Du kannst sicher sein, sie hatte jede Ritze in ihrer Küche durchsucht nach Mehl und nach Öl. Dies war definitiv ein Wunder. Und auch hier siehst du wieder dasselbe Muster. Woher kam die Kraft, dieses Wunder zu wirken? Nicht von Elia. Elia hatte nicht irgendwo eine Mühle versteckt unter seinem Prophetenmantel. Elia hatte nicht irgendwo einen Leiterwagen mit einer Ölpresse hinter sich hergezogen, wo er dann irgendwo versteckt in einer Scheune immer das Öl und das Mehl neu produzierte. Die Kräfte kamen vom Herrn, dies zu tun. Aber er brauchte jemanden, der kühn genug war, das auszusprechen. Und Elia war kühn genug und geschärft genug in seinem Geist, das auszusprechen, was er den Herrn sagen hörte. Nun, du musst den Herrn gehört haben, um so etwas sagen zu können. Elia, hattest du irgendein Beispiel, ein biblisches Beispiel dafür? Hast du irgendwo in den Büchern Mose oder was du für Schriften zur Verfügung hattest, ein Beispiel dafür gehabt, dass jemand schon mal ein Öl- und Mehlvermehrungswunder produziert hat? Nein. Woher hatte der Mann das? Er hatte den Herrn reden gehört. Und deswegen proklamierte er dieses Wunder. Und nachdem er dieses Wunder proklamiert hatte, geschah dieses Wunder. Es ist oft so, dass die Gaben der Wunderwirkungen proklamiert werden müssen. Jemand muss aussprechen, jetzt geschieht das und das. Jetzt passiert es. Jetzt wird das und das geschehen. Ein weiterer Bereich, wo diese Gabe der Wunderwirkungen aktiv ist, ist im Bereich von göttlichem Gericht und Strafe. Gottes Kraft wirkt auf doppelte Weise, in Ermunterung und in Zucht. Das ist interessant. Die Kraft Gottes, wie soll ich das beschreiben, ist im Grunde genommen kreativ. Die Herrlichkeit Gottes ist schöpferisch. Sie bringt Neues hervor. Aber wenn die Herrlichkeit Gottes, wenn die Kraft Gottes, wenn die Kräfte Gottes, oder du könntest auch sagen, die Kräfte des zukünftigen Zeitalters, in diesem Zeitalter auf Sünde treffen, wenn es da einen Zusammenstoß gibt, eine Kollision von eigentlich entgegengesetzten Kräften, dann muss eine Kraft nachgeben. Und es wird nicht die Kraft Gottes sein. Es wird nicht die Kraft Gottes sein. Ich glaube, das ist ein Grund mit, warum wir noch nicht sehr viel von diesen größeren Kraftwirkungen gesehen haben. Es ist zu viel Sünde da. Wir brauchen noch eine Zeit der Anpassung. Wir brauchen noch eine Zeit der Reinigung. An der Konferenz in Fort Worth, wo wir jetzt gerade waren, hat jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ganz am Anfang der Konferenz etwas gesagt. Es ist das Jahr der Herrlichkeit. Es ist Zeit für die Herrlichkeit. Aber was wir jetzt erleben, ist, wie wir sind in einem, wir erleben eine Anpassung, eine Art Druckausgleich. Wenn du tauchst zum Beispiel, dann brauchst du einen Druckausgleich, bevor du wieder an die Oberfläche kommen kannst. Wenn du von einer bestimmten Atmosphäre in eine andere versetzt wirst, dann brauchst du einen Druckausgleichsraum, damit du das überhaupt aushältst. Wenn du zum Beispiel einige Kilometer unter dem Meeresspiegel bist, ob in einem U-Boot, das kann man wahrscheinlich nur in einem U-Boot, dann herrscht dort ein ganz anderer Druck. Und der Körper braucht eine bestimmte Zeit, bis er sich dem angepasst hat. Und so ist es auch mit den geistlichen Dingen. Die Herrlichkeit Gottes, die Kräfte des zukünftigen Zeitalters sind eben nicht einfach so lieblich herumschwirrende Wesen oder Dinge irgendwie. So Nettigkeiten von Gott. Nein, sondern das sind massive Kräfte, die einen Menschen von den Füßen hauen können. Warum fallen Leute um in den Versammlungen? Weil sie mit der Kraft Gottes in Berührung. Nicht, weil der Pastor sie gestoßen hat. Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 5. Ein Mann aber mit Namen Hananias mit Sapphira, seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied, und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Hier findet ebenfalls die Gabe der Wunderwirkung statt in einem negativen Sinn. Das war genauso ein Wunder, dass dieser Mann hier einfach tot umfiel, ohne weiteren Grund, wie es ein Wunder gewesen wäre, wenn jemand aus dem Tod auferstanden ist. Denn weißt du, jemand fällt nicht einfach tot um. Das gehört auch mit zu diesem natürlichen Lauf der Dinge. Dass Menschen eben nicht einfach tot umfallen, ohne jeglichen Grund. Noch deutlicher sehen wir es, als seine Frau dann kam, die Frau von Hananias. Dort ist Petrus nämlich, hat er das Prinzip verstanden und sagt schon von sich aus, die Füße derer, die deinen Mann herausgetragen haben, stehen schon an der Tür, um dich herauszutragen. Also hier siehst du wieder diesen Zusammenhang. Die Kraftwirkung geschah nicht durch Petrus. Er hat diese Leute nicht umgebracht, aber er hat dem Herrn seinen Mund geliehen, um das Urteil auszusprechen. Horton beschreibt hier ein Beispiel. Dieselbe Kraft, die auf ein Wort eines geheiligten und geisterfüllten Fischers Jahrhunderte später zwei Menschen erschlug, die ohne Grund den Heiligen Geist zu betrügen versucht hatten, dieselbe Kraft ist heute noch da. Lasst mich eine Geschichte aus Burtons spannendem Buch, das jeder Gläubige lesen sollte, Gott wirkte mit ihnen, erzählen. An den Ufern des Kisali-Sees im Bereich des Missionars Hodgson von der Congo Evangelistic Mission, deren Leiter Mr. Burton war, machten die verlogenen Zauberdoktoren den einfachen Predigern des Evangeliums viele Schwierigkeiten. Sie drohten, die Familien der Gläubigen auszurotten, die zu den Missionsversammlungen gingen, ohne Erfolg. Dann planten sie, die Evangelisten umzubringen. Als ein eingeborener Prediger eines Abends von seinem Predigtdienst zurückgekehrt war, fand er, dass der Zauberer von seinem Bett Holzspäne und von seinem Sonntagsanzug Fäden herausgezogen hatte, um ihn zu bezaubern. Endlich, so rief der Obermedizinmann triumphierend aus, als er bei seinem bösen Werk entdeckt ward, haben wir alles, was nötig ist, um dich ums Leben zu bringen. Morgen früh, wenn die Sonne aufgeht, wirst du sterben. Am nächsten Morgen, so fährt Burton fort, versammelte sich vor der Hütte des Evangelisten eine große Menschenmenge, um zu sehen, ob der Zauber des Hexenmeisters vollbringen konnte, was er behauptet hatte. Die Sonne ging auf. Da öffnete der Evangelist seine Tür und machte sich daran, die Trommel für das Gebet bei Sonnenaufgang zu schlagen. Plötzlich ertönte vom anderen Ende des Dorfes ein schrecklicher Schrei. Der Zauberer rannte aus seiner Hütte heraus, warf seine Arme mit lautem Schmerzensschrei in die Luft und fiel zurück. Tot. So kann's gehen. Wenn du dich gegen das Werk Gottes stellst, aktiv dich auf die Seite des Teufels schlägst. Ein weiterer Bereich, wo die Gaben der Wunderwirkungen aktiv werden, und auch hier ist leider wieder ein negatives Beispiel, um das gepredigte Wort zu bestätigen. Apostelgeschichte 13, die Verse 8 bis 12. Elimas aber, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte den Prokonsul vom Glauben abwendig zu machen. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit Heiligem Geist erfüllt fest auf ihn hin und sprach, O du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir. Und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn. Und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über die Lehre des Herrn. Seine verrückte Geschichte. Paulus wusste, was der Herr tun wollte und sprach es deswegen aus. Und es geschah. Und was war das Resultat davon? Der Prokonsul, der schon dabei war zu zweifeln, der sich nicht sicher war, ob sein Hauszauberer recht hatte oder dieser neue Missionar, der hier aufgetaucht war, er wurde durch diese Wunderwirkung auf die richtige Seite gezogen, nämlich auf die Seite des Herrn. Der letzte Bereich, den ich anschauen will, ist, um in unvermeidbaren Gefahren zu erretten. Unvermeidbare Gefahren. Es ist wichtig, das zu verstehen. Es gibt nämlich vermeidbare Gefahren, in die du dich selber bringen kannst und wo der Herr überhaupt keine Verpflichtung hat, dich daraus zu erretten. Weder durch ein Wunder, noch durch sonst irgendein übernatürliches Eingreifen. Hallo. Hier machen sich viele Christen etwas vor. Es gibt Christen, die unternehmen waghalsigste Dinge. In der Meinung, der Herr würde es schon segnen. Der Herr würde seine Engel schon aussenden. Runterspringen von einer 20 Meter hohen Klippe, zum Beispiel. Um dort Kunstspringen zu machen oder was. Ich wage es zu bezweifeln, ob da der Herr wirklich dabei ist. Es heißt ganz klar und deutlich, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. In keinem solchen Bereich. Aber wenn es sich um unvermeidbare Gefahren handelt, weil du unterwegs bist für das Evangelium und du musst einen bestimmten Weg gehen, der Herr hat dich angewiesen, diesen Weg zu gehen. Wenn dann Gefahr auftritt auf diesem Weg, dann kannst du sicher sein, dass die Kraft Gottes da ist, um dich zu schützen. Dass die Kraft Gottes da ist, um, wenn nötig, ein Wunder zu wirken. Markus 4, die Verse 37 bis 40. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er, nämlich Jesus, war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Jesus war hier unterwegs mit seinen Jüngern. Wenn Jesus irgendwo unterwegs war, dann kannst du sicher sein, Jesus hat diesen Weg nicht zufällig gewählt. Jesus hat diesen Weg nicht gewählt, weil er fand, ja, alles andere geht viel zu lang. Wir haben keine Zeit, oder? Wir haben da einen Stress, wir müssen da, dann wagen wir halt etwas. Nein, das war der normale Seeweg. Das war der normale Weg auf die andere Seite des Sees. Jesus hatte einen Auftrag. Jesus wollte auf die andere Seite des Sees fahren, weil er dort weiter dienen wollte. In diesem konkreten Fall wissen wir, dass er dann auf den besessenen Gadarener stieß, aus dem er eine Legion Dämonen austrieb. Jesus hatte einen Auftrag. Und weil Jesus einen Auftrag hatte, hatten auch die Jünger, die sein Schiff bedienten, die in seinem Schiff am Rudern waren, hatten einen Auftrag. Sie waren nicht in eigener Regie unterwegs. Und deswegen galt derselbe Schutz. Und dieselbe Kraft, die Jesus zur Verfügung stand, hatten auch sie zur Verfügung. Sie hätten völlig alleine auf sich gestellt, hätten sie dasselbe tun können, was Jesus dann tat. Sie hätten ihn nicht einmal wecken brauchen. Siehst du, Jesus war nicht im geringsten irritiert über das, was da geschah. Er schlief. Und du wirst mir nicht sagen, dass jemand nicht aufwachen würde in einer solchen Situation, auch wenn er sehr müde wäre. Das Wasser kam schon ins Boot hinein. Jesus wurde wahrscheinlich schon nass. Er schlief. Seelenruhig. Warum? Weil er wusste, mir kann nichts passieren. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich sterben werde. Jesus wusste, dass der Tod durch Ertrinken keine Erfüllung biblischer Prophetie wäre. Gott hat zwar unsere Sünden an die tiefste Stelle des Meeres versenkt, aber nicht das Lamm Gottes sollte dort sterben. Deswegen kann Jesus hier aufstehen im Schiff und die Gabe der Wunderwirkung praktizieren, indem er seine Autorität ergreift. Wir könnten das, was Jesus hier tut, auch folgendermaßen übersetzen. Und da er aufgestanden war, bedrohte er den Sturm und sagte zu dem See, beruhige dich, verstumme und halt den Mund. Und Rick Renner hat es einmal folgendermaßen demonstriert. Er hat gesagt, eigentlich hat Jesus Folgendes gemacht zum Sturm. Psst. Verstummen. Ruhig werden. Ruhig sein. Psst. Gut, ich lese zum Schluss noch einen kurzen Abschnitt vor hier. Einfach so, um euch noch ein bisschen mehr einzustimmen. Wenn wir vielleicht unseren verstimmten Frohsinn und unser ungehorsames Herz über Bord werfen würden, wie damals die Seeleute den Jona, hinein in die ungestümen Wasser unserer ständigen Niedergeschlagenheit, dann könnte der Herr uns ein augenblickliches Wunder senden. Und wenn die Christenheit dazu noch heute ihre eigenwilligen und ungehorsamen modernistischen Propheten über Bord werfen würde, stiege sie aus den wogenden Wassern hervor, die sie bereits verschlungen haben. Dann könnte es geschehen, dass diese Propheten, also damit meint er Leute, die Wunder leugnen, auch durch die unergründliche Gnade ausgespien werden als bekehrte, wiedergeborene, veränderte und glückliche Menschen. Er hat eine sehr direkte Art und Weise zu reden. Also, ich habe schon verschiedentlich gedacht und auch einmal gesagt, glaube ich, du meinst, Kenneth Hagin ist extrem. Das ist noch einiges extremer hier. Und das ist im Leuchter Verlag erschienen, das Buch. Das ist der offizielle Verlag der deutschen Pfingstgemeinde. Okay, wir sind also auf der sicheren Seite, stimmt's? Halleluja.